Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn hat bestimmt der eine oder andere schon mal gehört, ne? Denke ich mal. Und der Vater hatte zwei Söhne und der Jüngere fordert seinen Erbteil, um es in der Welt zu verprassen, weil er das für Leben hält. Und er kehrt dann irgendwann wieder völlig abgebrannt nach Hause und wird von dem überglücklichen Vater herzlich willkommen geheißen und komplett als Sohn rehabilitiert. Der ältere Sohn verprasst sein Erbteil nicht. Er bleibt beim Vater, er arbeitet, er ist eigentlich ein Musterknabe und er kriegt es nicht geregelt, dass der Vater diesem jüngeren Sohn so viel irre Liebe entgegenbringt. Er fühlt sich daneben wie ein Depp, irgendwie ausgenutzt. Mit ihm kann man es ja machen. Auch um Lebensfreude betrogen. Und er fragt sich so, was hat mir meine ganze Maloche eigentlich gebracht, wenn der Vater diesem Komplettversager mehr Liebe gibt als mir. Was habe ich davon? Das ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit und eine brutale Enttäuschung und es ist eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht, oder? Ich hätte diese Zuwendung verdient. Auf mich müsste der Vater stolz sein. Über mich müsste er sich freuen. Ja, und was macht er tatsächlich? Diesen Versager hebt er in alle Himmel und ist außer Rand und Band. Wie soll ich diesen Mann jemals wieder ernst nehmen? Wahrscheinlich hat die jahrelange Sorge um meinen Bruder ihn ein bisschen irre gemacht. Anders kann ich mir das gar nicht mehr erklären. Ihr kennt die Bibelstelle und habt schon viel darüber gehört, aber ich bitte euch trotzdem nochmal mitzugehen und wirklich rauszuhören, was will Gott heute zu mir persönlich sagen? Als ich zu Jesus gefunden habe, das ist wirklich jetzt schon einige Zeit her, da war ich in einem sehr abgerissenen und kaputten Zustand. Also weniger äußerlich als innerlich. Ich war wirklich fertig und am Boden. Und da war ich überwältigt von der Liebe Gottes, dass er mich aufgenommen hat, dass er mir vergibt, dass ich eine Chance kriege. Und da habe ich mich mehr mit dem jüngeren Sohn identifiziert, so der mit leeren Taschen zu Gott kommt und gescheitert ist und so angewiesen ist auf die Annahme des Vaters. Ja, und der neues Leben gibt. Und so ging mir es auch immer wieder in den Brüchen und im Scheitern meines Lebens. Das war nicht mit dem Christwerden dann vorbei. Ich hatte immer wieder Brüche und auch Scheitern in meinem Leben. Und da habe ich mich immer mit dem jüngeren Sohn identifiziert, weil ich gemerkt habe, Gnade ist meine einzige Chance. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass auch eine ganze Menge von dem älteren Sohn in mir aufgetaucht ist. Und es war vermutlich auch schon immer da. Und das ist so die Seite, die alles richtig machen will, die nichts falsch machen will, die für Gott arbeitet, die sich anstrengt, ein guter Sohn bzw. eine gute Tochter zu sein in meinem Fall. Viel beschäftigt mit den Anliegen Gottes, für die ich mich dann einsetze, mit denen ich meine Kalender fülle und die ich ganz hoch einstufe. Und in all dem erlebe ich dann so diese andere Seite in mir, die Seite von dem älteren Sohn. Ist ein guter Arbeiter, der seinem Dienstherrn gefallen möchte. Und auf der anderen Seite hat er aber so ein bisschen die Privilegien von dem Sohn Gottes sein, Kind Gottes sein, eigentlich so ein bisschen verloren, finde ich. Und zwischen diesen beiden Polen, der ältere Sohn, der jüngere Sohn, kann es immer wieder passieren, dass mein Leben hin und her wankt. Also, dass ich mal mehr da bin, aber hoffentlich doch meistens im Zentrum. Das ist so mein Wunsch, dass ich da mehr leben kann. Und ich will nicht sagen, dass in meinem Leben nichts aus Hingabe an Gott geschieht oder dass ich immer irgendwo nebendran bin, aber ich merke so diese beiden Seiten von diesen Söhnen in mir und mir wird im Laufe des Älterwerdens diese Seite von dem älteren Sohn eher etwas lästiger, merke ich so. Bitte? Ja, irgendwann ist man in der Gemeinde der ältere Sohn. Man bekommt immer mehr jüngere Geschwister dazu, oder? Kommen jüngere Geschwister dazu Und dann geht es darum, auch im eigenen Leben so diese lebensfeindlichen Anteile vom älteren Sohn aufzuspüren und in ein freies und lebendiges Leben mit Gott zu kommen. Ältere Söhne, auch in der Geschwisterreihenfolge, tragen häufig einfach viel Verantwortung. Sie müssen die jüngeren Geschwister verstehen. Sie sind die Vernünftigen, die nicht mehr so viel brauchen, die ja schon groß sind. Es sind die, von denen man sagt, das hätte ich aber nicht von dir gedacht, wenn die was falsch machen. Es sind die Braven, die Fleißigen, die Genügsamen, die den Vater nicht strapazieren, sondern ihn eher entlasten. Ja, es sind gute Menschen, aber sind häufig ein bisschen traurig, ein bisschen gereizt und ein bisschen zu kurz gekommen. Versteht es bitte nur als Modell. Es gibt natürlich ganz viele andere ältere Söhne, aber die Tendenz ist oft einfach da. Und eben über diesen älteren Sohn möchte ich heute sprechen. Und für den empfinde ich wirklich viel. Und er berührt mein Herz, weil er so ernsthaft alles gut machen will. Und was erfahren wir über diesen älteren Sohn in dieser Textstelle? Also er ist so der Unauffälligere, er steht so ein bisschen im Windschatten von dem Jüngeren. Und man kommt eigentlich erst mit ihm in Kontakt, nachdem dem Jüngeren so unverschämt viel Gnade begegnet ist. Da lernen wir ihn dann näher kennen. Der Vater hatte ihm übrigens auch sein Erbteil ausgezahlt. Vermutlich sogar mehr als dem Jüngeren, weil er ja der Ältere war. Er hatte genauso sein Erbteil bekommen. Und die Frage ist, was hat er damit gemacht? Also ganz sicher hat er es nicht verschleudert. Aber vermutlich hat er gar nichts damit gemacht. Vielleicht hat er es vergraben, irgendwo versteckt, so als ob er gar kein Erbe hätte. Und es ist wirklich anzunehmen, dass er nichts damit gemacht hat und dass er sein Erbe gar nicht angetreten hat. Ein Erbe ist etwas, was ich bekomme, wofür ich nicht gearbeitet habe, sondern wofür jemand anders gearbeitet hat. Und das bekomme ich geschenkt. Ich lebe von etwas, was mir jemand anderes schenkt. Das ist ein Erbe. Und der ältere Sohn ist ein eingesetzter Erbe zu Lebzeiten des Vaters und es scheint keinerlei Veränderung bei ihm zu bewirken. Der Jüngere, der weiß, er ist Erbe. Der fordert es ein und er verschleudert es. Letztlich schadet er sich damit, aber er weiß, er ist ein Erbe. Der Ältere lebt wie einer, der kein Erbe hat. Auf dem Gut seines Vaters arbeitet er und erfüllt seine Pflichten. Er hat das Erbe irgendwie an sich vorbeigehen lassen, hat man fast den Eindruck. So als ob es dem Vater um ihn gar nicht geht. Als ob der Vater nur an seiner Arbeit interessiert ist und an seinem Dienst. Ich kenne ja dieses Wort, Gott befähigt mich zum Dienst, das ist ja ein häufiger Ausdruck, auch in der Gemeinde, das stimmt auch. Aber das ist schwierig, wenn das alles ist. Gott gibt mir Kraft für die Arbeit in seinem Reich, er kann mich gebrauchen als sein Werkzeug. Sollte nicht alles sein in unserem Leben als Kinder Gottes. Ich arbeite für meinen Vater, ich habe ein Arbeitsverhältnis mit meinem Vater, ein Dienstverhältnis. Nach dem Motto, Goldbarren im Schrank und Schwielen an den Händen. Jedenfalls, als das Fest für den Heimkehrer im vollen Gange ist, kommt der ältere Sohn von der Arbeit vom Feld. Und ich glaube, es ist bestimmt eine Zeit vergangen, bis dieses Fest in Gang gekommen ist. Also dieser junge Mann kam heim, dann musste der natürlich erstmal waschen, wahrscheinlich seine Wunden behandeln. Dann hat dieses neue Kleid anbekommen, den Siegelring, die Schuhe. Dann hat man Mastkalb geschlachtet, dann musste man die Musikgruppe irgendwie akquirieren und die Gäste einladen und den Saal schmücken. Das hat man nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Also so ein orientalisches Fest, das wurde richtig gut vorbereitet. Ich nehme an, das hat ein paar Tage gedauert. Und dann habe ich mich so gefragt, wo war eigentlich der ältere Sohn in dieser Zeit? Wo war der da eigentlich? Warum hat er nichts mitgekriegt? Er kommt zurück und fragt einen Knecht seines Vaters, wo die Musik herkommt. Und der Knecht weiß besser Bescheid als der Sohn. Interessant, gell? Und er sagt, das hat ja vorhin Roland schon gelesen, Dein Bruder ist wiedergekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Und dann ist er stinkesauer. Wie kann das denn eigentlich sein? Dieser Taugenichts muss nur auftauchen und der Vater flippt völlig aus. Weiß er denn gar nicht, was er ihm angetan hat? Wie sehr er sein Erbe missachtet hat? Das habe ich mir eigentlich schon gedacht, als mein kleiner Bruder dieses Geld von ihm eingefordert hat. Habe ich mir gedacht, der wird das Erbe nur verjubeln. Mir war das total klar, weil der hatte immer schon Flausen im Kopf. Was hat der Vater Ärger wegen ihm schon gehabt und wie viele Sachen hat er für ihn schon glatt gebügelt? Und als er dann abgezogen ist mit dem Gold und dem Silber, hat er sich nicht mal rumgedreht. Der war so fixiert von seiner Idee, ich will leben und irgendwo da draußen werde ich es finden. Und ich habe ihm dann noch nachgerufen, das Leben ist kein Ponyhof. Und wie lange hat der Vater in der offenen Tür gestanden und ihm nachgeschaut? Immer wieder stand er morgens in der Tür über Wochen und Monate und hat geschaut, eine halbe Ewigkeit. Es war wirklich zum Abwinken. Ich habe gesagt, Vater, vergiss ihn. Der hat nichts begriffen von dem, was du ihm gegeben hast. Du grämst dich umsonst. Man muss auch mal realistisch sein. Man muss auch mal mit was abschließen können. Ich konnte es dann irgendwann nicht mehr sehen. Ich habe dann umso mehr gearbeitet, bin länger auf den Feldern geblieben, teilweise tagelang. Ich habe mich auch teilweise in Hütten auf den Feldern eingerichtet und habe immer weniger Kontakt mit dem Vater gehabt. Der Vater, der hat schon mit mir sprechen wollen. Ich habe auch gemerkt, dass der sich für mich interessiert. Aber ja, also ich war dem nicht wirklich egal, aber mir war das alles ein bisschen zu gefühlsduselig. Irgendwie habe ich mich mit ihm vor allem über den Ackerbau, über die Knechte und über die Ernte unterhalten. Alles andere war mir unangenehm. Und er hat mich manchmal länger angeschaut, hat tief durchgeatmet und gesagt, mein Sohn, ich möchte, dass du etwas von mir weißt. Ich möchte, dass du weißt, wie ich über dich denke. Und da wurde mir es dann immer ganz anders. Ich kann es nicht näher beschreiben. Irgendwie wurde ich dann innerlich unruhig und ich habe das nicht ausgehalten, dieses weiche, komische Gefühl in mir. Und da war auch sowas wie eine Sehnsucht und auch so eine Bitterkeit ist in mir aufgestiegen. Naja, um es kurz zu machen, ich habe dann immer gesagt, Vater, die Kuh kalbt, ich muss nach ihr schauen, wir sehen uns. Und dann bin ich wieder für ein paar Tage auf dem Feld gewesen, habe gearbeitet, habe geschuftet. Was ich nicht wusste, ist, der Vater jedes Mal an der Tür stand und mir sehr lange nachgeschaut hat. Ja, jedenfalls kam ich dann neulich von ein paar Tagen Feldarbeit zurück und dann höre ich eben diese Musik und ein Gelächter und ein Tralala auf dem Hof vom Vater und ich denke, was ist denn da los? Aber ich wollte da nicht hinlaufen, es war mir zu blöd, da habe ich zu dem Knecht gesagt, hey, was ist denn da los? Und dann trifft mich fast der Schlag. Das hier wird alles für diesen untreuen Taugenichts abgezogen? Ich glaube, dass der Vater inzwischen seinen Verstand verloren hat. Und der Knecht läuft natürlich gleich ins Haus und kurz darauf kommt der Vater raus, gelaufen direkt zu mir. Und er strahlt mich an. Endlich bist du da. Du warst wieder so lange, so viele Tage auf den Feldern. Komm rein. Dein Bruder ist wieder da. Komm mit, du musst unbedingt dabei sein. Lass dir's gut gehen. Du fehlst hier, dein Platz am Tisch ist noch leer. Pah, da habe ich immer die Meinung gesagt. Und es war schon lange fällig. Ich racker mich hier Tag für Tag ab und habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Und hast du mir einmal ein Böckchen gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann? Und dein Sohn, der sei dein Erbe mit Dirnen durchgebracht hat, Für den schlachtest du jetzt das Mastkalb. Ich kann's nicht fassen. Mein ganzer Körper war angespannt und ich hab Gefühl gehabt, das Herz zieht sich mir zusammen und ich kriege kaum noch Luft. So war ich angespannt. Und er schaut mich an. Wieder dieser Blick, vor dem ich regelmäßig davongelaufen bin, weil ich mich dann so weich und so hilflos gefühlt habe. Mist, ja, auch irgendwie so liebesbedürftig. Wieder dieser Blick von meinem Vater. Und was sagt er dann? Kind. Kind, sagt er zu mir. Kind. Ich stehe hier in meinen Arbeiterklamotten, bin seit Tagen nicht gewaschen, riech nach Arbeit und Schweiß, habe 2 Äcker umgegraben. Was sagt mein Vater zu mir? Kind. Kind, sagt er zu mir. Und es trifft mich. Und dann eben sein Blick. Er sagt Kind und ich sehe diesen warmen, klaren Blick von meinem Vater. Jetzt wird es mir ganz mulmig und gleichzeitig warm und ich fange an zu schwitzen. Diesmal laufe ich nicht weg. Ich kann es mir gar nicht mehr erlauben. Ich bin so leer und bitter geworden und ich fühle mich so ausgelaugt von meinen ganzen Anstrengungen, dass ich nicht mehr weglaufe. Und ich fühle mich so bedürftig und hilflos und mein Herz tut weh. Ich bleibe und höre, wie er sagt, Kind. Und ich finde Halt in seinem Blick, in seiner Liebe, in seinen Augen. Und dann höre ich aus seinem Mund, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Und jetzt? Was passiert jetzt? Die Bibel lässt es offen und das ist ganz sicher auch absichtlich. In der Bibel gibt es nichts Unabsichtliches, aber die Bibel sagt jetzt weiter nichts. Und ich habe mir aber gedacht, ich würde es gerne mal so ein bisschen weiter spinnen, was jetzt passieren könnte. Also es könnte sein, dass der Sohn sich wieder fängt, seine alte Fassung wiederfindet und diesen sentimentalen Anflug vertreibt und sagt, Vater, die Kuh kalbt, ich muss dringend nach ihr schauen, ihr müsst ohne mich feiern. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder er geht dem nach, was da gerade in ihm passiert. Er glaubt dem Vater und er beginnt ihm zu vertrauen. Er nimmt die Einladung und die Zuwendung des Vaters ernst. Und er möchte mit feiern gehen. Und dann schaut er an sich runter und sieht seine verstaubten, verschwitzten Arbeiterklamotten und riecht den Schweiß und noch einen anderen Geruch, den er auch kannte. Und bisher fand er diesen anderen Geruch ganz angenehm und wohlriechend. Bisher hat er ihm gefallen. Aber jetzt war er so direkt scharf und abstoßend. Ganz komisch, schwülstig und alles andere als gut. Es war der Geruch von Selbstgerechtigkeit, der durch den Arbeiterschweiß durch so unangenehm roch. Und das hat er noch nie so gerochen. Wie beschämend und hässlich war das denn? Der Vater hat es hoffentlich noch nicht wahrgenommen. Er könnte jetzt schnell in seine Kammer gehen, sich waschen, sich neu einkleiden, sodass der Vater das gar nicht merkt. Aber zu spät. Der Vater sieht seinen verzweifelten und gehetzten Blick und fühlt ganz tiefes Erbarmen und Liebe mit ihm. Und er nimmt ihn in seine Arme und zieht ihn fest an sich und sagt, mein Sohn, endlich habe ich dich bei mir. Ich glaube bestimmt, dass der Vater diesem Sohn sein schönstes Gewand bringen und ihn erfrischen lässt. Und er würde seinen wiedergewonnenen Sohn genauso einkleiden wie den anderen. und würde ihn auf dem Fest voller Freude vollkommen heißen. Und die beiden Brüder würden sich in die Arme fallen nach so langer Zeit der Distanz und wären beide die geliebten Söhne dieses überglücklichen Vaters. Klingt wie ein Märchen. Ist es eins? Muss es eins bleiben? Die Frage und jetzt, die geht natürlich an uns. Was ist mit meiner Reaktion? Wo merke ich meine Anteile und wie gehe ich damit um? Die Frage geht an dich, an jeden hier im Raum. Wo glaubst du, dass Gott dich nicht meint? Dass es ihm nicht um dich geht? Wo zieht er aus deiner Sicht andere vor, denen fliegt alles zu und du kommst zu kurz? Der Vater liebt dich einzigartig und steht jedes Mal in der Tür und schaut dir nach, wenn du seiner Liebe ausgewichen bist. Wo merkst du, dass du viel für Gott tust und eigentlich ist es zu einer Pflicht geworden, weil du die Begegnung mit dem Vater gar nicht mehr suchst? Machst dein Ding, aber es ist innen drin leer geworden. Er wartet auf dich und er will dir mitteilen, wie sehr er von dir begeistert ist. Wo bist du anderen gegenüber hart geworden, weil die so krass gesündigt haben und trotzdem stehen Gottes Arme für sie offen? Der Vater holt dich an den gedeckten Tisch und lässt dir die Arbeiterklamotten ausziehen und das beste Gewand anziehen. Du bist gemeint. Wo glaubst du, dass dir nicht vergeben werden kann, weil du sowas Krasses gemacht hast, was du niemals hättest tun dürfen? Der Vater hat dich schon geliebt, als er wusste, zu was du in der Lage bist. Und er liebt dich ungebrochen. Und dir ist vergeben. Wo machst du alles alleine und denkst, musst doch alles alleine machen und lebst aus eigener Kraft? Und merkst gar nicht, dass du ein Erbe bist, gesegnet mit unglaublich viel Segen und Erbe, was Gott gegeben hat. Der Vater stellt dir das alles zur Verfügung, was du brauchst. Und er ist reich und großzügig. Und der Heilige Geist ist deine Kraft und deine Stärke. Und wann hast du das letzte Mal gefeiert? Hast du Lust, das wieder mal zu feiern, wie gut Gott zu dir ist? Amen. Ich würde jetzt gerne noch eine Zeit der Stille, dass jeder noch mal für sich nachhören und spüren kann und wo er einen Schritt mit Gott machen möchte oder wo Gott ihn berührt, dass wir einfach da jetzt noch eine Zeit haben, ne?